Großartig, oder? Dieser Teaser, der einen da mitten... Ja. Ja, ich wurde ja schon vorgestellt, aber ich wurde vorgestellt als Professor der Theologie. Und das ist aber nur eine Sache. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich in der Hauptsache eigentlich woanders arbeite, nämlich gar nicht an der Uni, sondern als Lehrer für Religion an einem Gymnasium in Kirchheim-Teck und jede Woche von der 5. bis zur 12. Klasse unterrichte. Das ist sozusagen mein täglich Brot und ich übe diesen Beruf mit großer Freude und Leidenschaft aus. Und das andere, was ich auch sagen möchte, ist mir fast noch wichtiger ist, dass ich Pfarrer bin, der Landeskirche in Württemberg, wobei man das, glaube ich, präzisieren muss, weil Pfarrer ist man nicht einer Landeskirche, sondern ordiniert bin ich für die Kirche Jesu Christi, wo immer sie auch ist. Und ich sage das auch deshalb, weil wenn man hier steht, tut man das auch nur als einer von Ihnen oder von euch ein Stück weit stellvertretend. Man hat halt das Glück und vielleicht manchmal auch die Last, mit den Fragen des Glaubens sich intensiver zu beschäftigen, als das die meisten Christenmenschen tun. Aber ich verstehe dieses Amt als ein stellvertretendes Amt. Und eigentlich haben wir ja alles gesagt und gehört. Soli Deo Gloria haben wir gesungen, allein Gott sei die Ehre. Wir haben auch eben schon gehört, freut euch alle Wege. Wir haben im Grunde das Evangelium ja schon gehört. Warum denn jetzt noch eine Predigt? Da gibt es so eine wunderschöne Zeile in einem alten Lied, die heißt: Den Glauben mehr stärkt den Verstand. Und wir sind eben Menschen nicht nur mit einem Herzen, sondern auch mit einem Kopf. Und beides sollte natürlich ineinander klingen. Aber der Glaube ist nicht nur ein Gefühl, ein mir ist so, sondern der Glaube hat Gründe. Er weiß, woran er glaubt, er weiß, an wen er glaubt. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und es liegt im Wesen des christlichen Glaubens, verstehen zu wollen, was er glaubt. Das ist nicht in allen Religionen auf dieser Welt der Fall. Und deswegen eben auch die Predigt. Und ich mute Ihnen möglicherweise heute auch was zu, nämlich ein Stück Theologie. Aber die Theologie dient letztlich der Gemeinde und die Theologie muss aus dem Gottesdienst kommen und wieder in den Gottesdienst führen. Und insofern fühle ich mich in gewisser Weise an diesem Ort am wohlsten, weil hier gehört die ganze Sache hin, über die ich dann rede in einem Hörsaal, rede in einem Klassenzimmer und so weiter und so weiter. Das wollte ich doch einfach noch vorausschicken. Und damit Sie auch wissen, wer ich bin und wer ich nicht bin, nehme ich jetzt diesen Schluck Wasser. Und daraus wird kein Wein. Es gibt so ein wunderschönes Gedicht, das heißt: Und ich sprach, zum Wasser werde Wein, doch das Wasser ließ dies sein. Da war auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war. Jetzt möchte ich doch ganz klassisch anfangen mit Paulus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es ist merkwürdig, liebe Gemeinde in der Kesselkirche. Paulus schreibt den Philipperbrief. Es ist der letzte uns erhaltene Brief des Apostels aus der Gefangenschaft in Rom und also in einer für ihn alles andere als erfreulichen Lage. Und ausgerechnet in diesem Brief spricht der Apostel so häufig von Freude wie in keinem anderen seiner Briefe. Das Wort kommt in jedem der 4 Kapitel mehrmals vor. Das ist ja auch der Grund, warum es diese Predigtreihe gibt. In 1,4, 1,25, 2,2, 2,17 und 18, 2,29, 3,1, 4,1, 4,4 und 5. Und dann ist der Brief auch schon fast zu Ende. Und am Schluss schreibt er: Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freuet euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Merkwürdig ist das, im wörtlichen Sinne merkwürdig und denkwürdig, denn schon dieser Umstand macht auf einen fundamentalen Sachverhalt aufmerksam. Die Freude, von der Paulus spricht, ist keineswegs von der Situation abhängig, in der er sich gerade befindet. Sie hängt nicht von seinen Stimmungsschwankungen ab, die ganz sicher auch der Apostel kannte. Sometimes I'm up, sometimes I'm down, oh yes, Lord. Nicht davon, ob man gerade gut oder weniger gut oder gerade schlecht drauf ist. Und das gilt ganz sicher nicht nur für ihn, sondern auch von dem, die von ihm gegründete Gemeinde in Philippi. Ja, es gilt für jede Gemeinde, auch für die Kesselkirche, für einen jeden Christen, ob im ersten Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert. Es muss eine Freude sein, die ganz tief in unserem Herzen verankert ist. Eine Freude, die wir nicht selbst herstellen und machen können, sondern die uns von Gott geschenkt ist und eben deshalb nicht mehr genommen werden kann. Aus diesem Grunde bezeichnet Paulus diese Freude im Galaterbrief als eine Frucht des Heiligen Geistes, ein Geschenk des Heiligen Geistes, das er da interessanterweise den Werken des Fleisches entgegenstellt. Die Werke des Fleisches, das ist das, was das Fleisch, also der sündige Mensch ist damit gemeint, selber produziert. Die Freude als Frucht wächst an einem anderen Baum, den nicht wir gepflanzt haben. Und zu diesen Früchten gehört die Freude, jene Freude, von der Paulus spricht. Und im Johannesevangelium nennt Jesus selbst diese Freude eine Freude, die niemand von euch nehmen kann. Eine Freude, die niemand von euch nehmen kann. Und die deswegen, so sagt Jesus es, vollkommen ist. Vollkommen heißt ja unüberbietbar. Es ist also eine Freude gemeint, die Bestand hat, ewigen Bestand hat und deshalb auch mitten im Leid, und es gibt ja Leid, das sehr viel tiefer greift als dies Leid, was wir da eben gesehen haben, mitten im Leid Wirklichkeit ist. Was aber meint Paulus mit dieser Freude konkret? Was ist ihr Grund? Was ist ihr Inhalt? Die Antwort auf diese Frage lautet in aller Kürze: Es ist die Freude über die Nähe Gottes. Die Freude über den nahen, den sich uns nahenden Gott. Deshalb der Aufruf des Paulus am Ende des Philipperbriefes: Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nahe. Wie wichtig dem Apostel dieser Gedanke ist, zeigt sich daran, dass er seine Gemeinde an dieser Stelle gleich zweimal hintereinander so energisch zur Freude aufruft. Und Paulus war alles andere als ein Schwätzer. Sie können ja mal die Paulusbriefe zur Hand nehmen und gucken, gibt es überhaupt noch eine Stelle, wo er zweimal dasselbe sagt. Ich würde mal fast meinen, nicht, aber hier tut er es. Freuet euch, und falls ihr es nicht richtig gehört habt, sage ich euch nochmal, und abermals sage ich euch, freuet euch. Freuet euch. Aber, jetzt kommt das Aber. Aber müsste man sich, wenn wir ehrlich sind, angesichts der Rede von der Nähe Gottes und dem sich uns nahenden Gott, Gott ist doch der heilige Gott, nicht viel eher erschrecken als uns freuen? Müsste man sich vor der Begegnung mit dem heiligen Gott nicht eigentlich fürchten? Denn wer von uns könnte in seinem Angesicht, vor seinem Angesicht bestehen? Denken Sie an den Martin, den anderen, Martin Luther, der umgetrieben war von der Frage, von dieser Frage, von der Frage nach dem gnädigen Gott. Wie kann ich vor Gott bestehen im Horizont, ja auch des jüngsten Gerichtes, das Luther erwartet hat, das Paulus vor Augen hatte, das auch Gegenstand unseres Glaubensbekenntnisses ist? Müssten wir uns da nicht viel eher fürchten? Jetzt muss man ja nochmal nachfragen, was also ist denn dann der Grund dafür, sich darüber zu freuen, dass Gott uns nahe ist? Näher, als ein jeder Mensch uns nahe sein kann. Ja, näher, als wir uns selbst nahe sein können. Näher als unsere Halsschlagader. Näher als unser Herz. Er, der uns, der einen jeden von uns ins Dasein gerufen hat und vor dem wir alle uns einmal werden verantworten müssen. Nun, der alles entscheidende Grund zur Freude liegt darin, dass Gott uns bereits nahe gekommen ist. In der Person und in der Geschichte, in den Worten und Taten unseres Herrn Jesus Christus. Er ist uns bereits nahe gekommen, und zwar in heilvoller, in rettender Weise. In Jesus Christus hat Gott sich in letztgültiger Weise offenbart, hat er sich auf unsere, der Sünder Seite gestellt, hat er unsere verlorene Sache zu seiner Sache gemacht und uns sein wahres Angesicht gezeigt. Wer mich sieht, sagt Jesus, sieht den Vater. Und was wir dort sehen, im Angesicht Jesu, ist das Antlitz des Vaters, der in Liebe entbrannt ist. In Liebe für seine vor ihm heillos verlorene Menschheit. Und der sich deshalb, wie der Hirte im Gleichnis vom verlorenen Schaf, auf die Suche nach dieser seiner Menschheit gemacht hat, für sie Mensch geworden ist, für sie in den Tod gegangen ist und für sie in seinem Tod den Tod überwunden und besiegt hat. Sein Tod ist der Tod des Todes. Damit ein jeder von uns, eine jede von uns nicht verloren geht, sondern gefunden, gerettet und mit dem ewigen Leben beschenkt wird. Das hat Gott durch seinen Sohn Jesus Christus getan, durch seine Menschwerdung, seine Kreuzigung, seine Auferstehung. Und diese Liebe und dieses Erbarmen leuchtet in jedem seiner Worte und in jedem seiner Taten hindurch und auf. Wir haben davon gesungen eben. So ist er uns nahe gekommen. Nicht als unser Richter also, vor dem wir uns fürchten müssten, vor dem wir vergehen müssten, sondern als unser Retter und Erlöser. Einmal ist das geschehen und ein für allemal. Damals in Bethlehem, damals auf Golgatha und damals am Ostermorgen. Das, liebe Gemeinde, ist der wahre Freudengrund. Deshalb das Wort des Engels, wir alle kennen es in der Weihnacht. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Deshalb das Wort Jesu an seine Jünger, unmittelbar vor seiner Passion. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und deshalb die Freude der Jünger am Ostermorgen, als sie den Auferstandenen an seinen Wundmalen erkennen. Da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Weihnachten, der Karfreitag und der Ostermorgen. Grund zur Freude, ewiger Grund zur Freude. Wie sehr Paulus auf Jesus Christus schaut, wenn er von der Nähe Gottes spricht, das zeigt sich auch daran, dass er mit dem Herrn, der nahe ist, niemand anderen meint als den Herrn Jesus Christus. Er, Jesus Christus, ist die Nähe Gottes in Person. Er ist der nahe Gott. Freuet euch und alle Wege, und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nahe. Dieser Herr ist nahe, ja, er ist uns nahe gekommen. Er ist uns aber nicht nur nahe gekommen, sondern, und das ist dann der zweite Teil der Predigt, nach der man dann vielleicht schon Amen sagen will, aber noch mal auf den dritten Teil warten muss, damit Sie sich schon innerlich darauf einstellen. Er ist uns nicht nur nahe gekommen, sondern er ist uns auch jetzt, hier und heute gegenwärtig. Wo und wie? Die Antwort lässt sich auch hier sehr knapp formulieren. Im Gottesdienst, indem wir uns vor dem Angesicht des dreieinigen Gottes versammeln. Und damit haben wir ja auch den Gottesdienst begonnen, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und indem wir dem Auferstandenen und zur Rechten Gottes erhöhten Jesus Christus die Ehre geben. Auch das haben wir mit den Lippen bekannt und mit unserem Herzen erfahren. Die Voraussetzung und das Vorzeichen, unter dem jeder Gottesdienst steht, auch dieser Gottesdienst hier heute Morgen, ist das Vertrauen darauf, dass sich in ihm ereignen möge, was Jesus seinen Jüngern verheißen hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Können wir über die Gegenwart Christi und über die Nähe Gottes im Gottesdienst noch Genaueres sagen? Ich denke ja, und zwar ein Dreifaches. Das machen Prediger gerne, ne? Drei. Ein Dreifaches. Zunächst und zuerst. Gott ist uns nahe im Wort des Evangeliums, das auszurichten die Aufgabe der Predigt ist. Die Predigt steht also unter der Verheißung, dass sie mehr ist, mehr als das Wort eines Menschen. Mehr als das mehr oder weniger geistreiche Wort eines theologisch gebildeten Predigers oder einer theologisch gebildeten Predigerin. Die Predigt steht unter der Verheißung, dass der Auferstandene selbst unter dem Wort seiner Zeugen seine Stimme laut werden lässt und den Hörenden das Evangelium ins Herz schreibt. Er. Wo das geschieht, und Gott möge es geben, dass es auch jetzt, hier und heute geschieht, da werden Menschen getröstet, da werden sie in ihrem Glauben gestärkt, da vernehmen sie die Stimme ihres Herrn, des guten Hirten, da werden sie froh. So dann der zweite Gedanke. Gott kommt einem jeden und einer jeden von uns nahe im Geschehen der heiligen Taufe und natürlich auch im Geschehen der Segnung, die wir heute Morgen hier jetzt erlebt haben. In der Taufe verbindet Gott, und jetzt kommt eine Sache, die für mich immer aufregend ist, was eigentlich bei der Taufe geschieht. Ich sage es immer ganz einfach. So, in der Taufe verbindet Gott seinen Namen mit unserem Namen. Das klingt einfach, nicht? Aber was da drin steckt, ist unendlich bedeutsam. Gott verbindet seinen Namen. Der Name steht für die Person selbst, das wissen Sie alle. Ich heiße ja Christian, genauer Hans Christian, aber Christian ist immer einfacher. Ich bin nicht der einzige Christian auf der Welt, aber für meine Eltern und für die bin ich der Christian. Und wenn Sie über die Straße laufen und hören Ihren Namen, dann drehen Sie sich um, da können Sie gar nichts machen. Da fühlen Sie sich gerufen. Ja, weil der Name ist eben nicht ein Etikett, das sie auf der Stirn tragen, sondern der Name steht für sie selbst. Und der Name Gottes steht für Gott selbst. Das heißt, wenn ich sage, Gott verbindet seinen Namen mit unserem Namen, dann könnte ich auch sagen, Gott verbindet sich mit uns unauflöslich. Ich taufe dich, Hans-Christian Kammler, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wurde es gesagt. Es ist mittlerweile fast 58 Jahre her. Gott verbindet seinen Namen mit meinem Namen. Ihr könnt jetzt jeden eurer Namen dort einsetzen. Und das ist das Geheimnis der Taufe und auch der Kindersegnung. Gott schreibt uns im Grunde auf den Leib: Du gehörst mir. Ich habe dich erkauft. So kann es auch Paulus sagen. Ich gehöre ihm. Und deswegen gibt es bei jeder Taufe ein Wort aus der Bibel. Das ist kein Zufall. Das kennen Sie, denke ich, auch alle. Aus dem Jesaja-Buch. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist die Wahrheit der Taufe. Und die Taufe, so stelle ich sie mir immer vor, ist gewissermaßen sowas wie das Vorzeichen vor der Klammer. Wir alle erinnern uns, oder? An den Matheunterricht. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, ehrlich gesagt, weil ich dann schon wusste, ich will Theologie studieren, dann habe ich da nicht mehr richtig zugehört zum Teil. Tut mir eigentlich wirklich leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war ein Fehler von mir, ein verständlicher. Aber gut, aber ich habe mir eine Sache gemerkt, das Vorzeichen vor der Klammer entscheidet. Es ist egal, was in der Klammer drin steht, es ist immer das Vorzeichen. Und das Vorzeichen, das die Taufe über mein Leben setzt oder vor mein Leben setzt, ist ein Plus. Und das hängt mit diesem Gekreuzigten, für mich Gekreuzigten, zusammen. Man darf das Kreuz sich auch mal etwas in die Breite gestreckt vorstellen, dann haben Sie das große Plus in dieser Welt. Unser Leben ist positiv qualifiziert, könnte man etwas abstrakt sagen. Wir haben es vorhin viel besser gemacht. Das war bei diesem Liedchen. Ich kriege es nicht mehr ganz hin. Bei den Kindern. Ich bin ein Kind Gottes oder so. Ne? Wunderschön, habe ich gedacht. Das ist eigentlich schon alles. Mehr kann ich euch auch heute Morgen nicht sagen. Also da erfahren wir die Nähe Gottes. Auf den Punkt wollte ich raus. Und jetzt noch was Drittes. Der auferstandene Christus ist seiner Gemeinde und jedem einzelnen ihrer Glieder nahe, in besonderer Weise nahe im heiligen Abendmahl. Auch wenn wir das heute nicht feiern, sollten wir uns daran erinnern. In jener gottesdienstlichen Feier also, in der wir uns in der Kirche um den Altar versammeln. Den Altar nennt Paulus interessanterweise den Tisch des Herrn. Den Tisch des Herrn. Er tut das deshalb, weil er weiß, dass der Auferstandene der Gastgeber ist, der uns, denken Sie an die Erzählung, ich liebe sie, von den Emmaus-Jüngern, der uns wie die Emmaus-Jünger am Ostermorgen als seine Gäste an seinen Tisch lädt. Er, Christus, reicht uns das Brot und gibt uns den Kelch. Und er, spricht einem jeden von uns ganz persönlich zu, dass er für ihn in den Tod gegangen ist. Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Das Abendmahl ist also nicht eigentlich das Fest der Gemeinde. Also wir richten nicht das Abendmahl aus, sondern das Abendmahl ist das Fest, das Christus ausrichtet und an dem wir teilnehmen dürfen. Es ist das Fest des nahen Gottes. Das Fest des nahen Gottes. Deshalb wird die Gemeinde an seinen Tisch gerufen mit den Worten: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und dann erhebt man sich und geht zum Tisch des Herrn und erfährt die Nähe Gottes. Gott, so hatte ich gesagt, ist uns hier und heute nahe im Gottesdienst, in der Predigt, in der Taufe und im Abendmahl. Aber natürlich auch in unseren Liedern und Gebeten, die gleichsam so etwas sind wie das menschliche Echo auf das göttliche Wort Christi. Daneben und darüber hinaus gibt es ganz sicher auch noch andere Erfahrungen der Nähe Gottes in unserem Leben. Etwa dort, wo ich die Zuwendung durch andere Menschen erfahre, die mir in schweren Situationen und Lebensphasen zur Seite stehen. Und ich denke, jeder von uns kann da sozusagen seine Strophen singen an dieser Stelle, wo er das hoffentlich erfahren hat. Manchmal sagt man ja auch, ein Mensch ist mir zum Engel geworden, auch wenn er nicht zwei Flügel hatte. Also da erfahren wir eben auch die Nähe Gottes. Das ist mir wichtig, auch das zu betonen. Oder dort, wo ich das Gefühl habe, von Gott getragen zu werden oder von ihm geführt zu werden. Wichtig ist aber, denke ich, an dieser Stelle, dass wir uns klar machen, der Glaube darf ganz sicher solche Erfahrungen der bewahrenden Nähe Gottes machen. Aber diese Erfahrungen machen nicht den Glauben. Der Glaube verdankt sich nicht unseren religiösen Erfahrungen. Denn diese Erfahrungen bleiben immer, wenn wir ehrlich sind, im Zweideutigen. War es wirklich göttliche Führung? Oder habe ich mir das nur eingebildet? War es vielleicht doch bloßer Zufall? Oder pures Glück? Der Glaube verdankt sich dem Wort des Evangeliums, denn dieses Wort ist ein unzweideutiges Wort. Und dieses Wort ist größer als unser Herz. Und dieses Wort ist stärker als unsere Zweifel. Und auch ein Professor der Theologie hat Zweifel. Es ist ein Wort, das uns ohne Wenn und Aber die heilvolle Nähe Gottes zusagt. Deswegen kommt der Glaube aus der Predigt und nicht aus unseren Erfahrungen. Ja, er kommt von außen, nicht von innen. Wir können ihn eben nicht produzieren, so wenig wie wir die Freude produzieren können. Ach, wäre das doch schön, gell, wenn wir das immer könnten. Wir wollen doch immer unseres Glückes Schmied sein und alles selber in die Hand nehmen. Nein, nicht. Gott hat unser Heil in die Hand genommen. Gott sei Dank hat er das getan. Von mir wollte ich mein Heil nicht abhängig machen. Ja, nun könnte man hier ja schon fast Amen sagen, aber ich tue es halt nicht. Jetzt kommt dieser angekündigte dritte Teil. Sie müssen noch ein bisschen Geduld haben. Man hat mir gesagt, in der Kesselkirche dürfte man etwas länger predigen. Denn es gibt ja diesen Spruch, sie dürfen über alles predigen, nur nicht über 15 Minuten. Ja. Gut, aber jetzt, ich habe keine Uhr, ich habe eine Uhr aber nicht drauf geguckt. Also, denn wir müssen nun in unserem Nachdenken noch einen Schritt weitergehen. Und ich halte diesen Schritt für einen entscheidenden Schritt. Denn wenn Paulus seine Gemeinde zur Freude aufruft, weil der Herr, weil Jesus Christus nahe ist, dann schaut er nicht nur zurück in die Vergangenheit, also auf das, was Gott in Christus bereits für uns getan hat. Und er schaut auch nicht nur auf die Gegenwart, also darauf, dass Gott uns durch das Wort des Evangeliums immer wieder neu seiner Nähe vergewissert. Vielmehr richtet er seinen Blick ganz entschieden nach vorn, in die Zukunft, in der festen Erwartung und Zuversicht, dass Christus nicht nur einmal in der Zeit und Geschichte erschienen ist, sondern ein zweites Mal kommen wird. Nun aber oder dann aber nicht mehr in der Niedrigkeit dessen, der in einer Krippe liegt und am Kreuz stirbt und diesen Weg an das Kreuz geht, sondern in göttlicher Herrlichkeit, in der Hoheit dessen also, der durch seine Auferstehung den Tod besiegt und entmachtet hat und zur Rechten Gottes erhöht ist. Er, der Auferstandene, hat das letzte Wort über uns. Aus diesem Grund sagt die christliche Gemeinde, wir alle kennen diesen Satz im apostolischen Glaubensbekenntnis über Christus, er sitzt zur Rechten des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Dieser Satz unseres Glaubensbekenntnisses droht, wenn ich recht sehe, heute in Vergessenheit zu geraten. Er kommt in der Verkündigung kaum mehr vor, zu Ihrem und auch zu unserem Schaden. Denn die Rede vom jüngsten Gericht ist keineswegs eine Drohbotschaft, als die sie in der Geschichte der Kirche leider immer wieder missbraucht wurde, sondern ganz im Gegenteil, sie ist Frohbotschaft. Frohbotschaft und also ein unverzichtbarer Bestandteil des Evangeliums. Warum? Zunächst deshalb, weil am jüngsten Tag in letztgültiger und unwiderruflicher und unwidersprechlicher Weise die Wahrheit und die Schönheit des Evangeliums ans Licht treten und damit zugleich offenbar werden wird, dass das immer noch und gegenwärtig umstrittene Bekenntnis der christlichen Gemeinde ein wahres Bekenntnis ist. Und an dieser Stelle möchte ich wieder auf eine Sache aufmerksam machen, die ich so aufregend finde, so wie mit diesem Sein Namen und unseren Namen verbunden, ne? So ist das für mich auch so ein Punkt. Wenn man sich mal klar macht, wie das Glaubensbekenntnis im Neuen Testament heißt, also was gewissermaßen den Christen zum Christen macht und den christlichen Glauben von anderen Religionen unterscheidet, man nimmt das Neue Testament, schaut nach, dann ist es nur ein Satz, nämlich der Herr ist Jesus oder Jesus ist der Herr. Denn das kannst du nur sagen im Heiligen Geist, so sagt es Paulus in 1. Korinther 12, 3. Das Grundbekenntnis heißt, Jesus ist der Herr. Und wenn ich das ein bisschen entfalten will, dann brauche ich halt mehrere Sätze. Und das haben wir dann im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und wenn ich das näher entfalten will, dann muss ich anfangen, Bücher zu schreiben. Aber der Grundsatz, wörtlich, Grundsatz, besteht aus wenigen Worten, Jesus Christus ist der Herr. So, das wird laut in jedem Gottesdienst. Das haben wir heute auch gesagt. Selbst wenn wir es nicht direkt gesagt haben, haben wir es in der Sache gesagt. Jesus ist der Herr. So, und jetzt schaue ich mir den Philipperbrief an. Und in der Mitte des Philipperbriefes steht der allerdollste Text, den im ganzen Philipperbrief zu finden ist. Nämlich dieser Christus-Hymnus. Ja, den kennen Sie auch. Der in Gottes Gestalt war, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und so weiter. Ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Und jetzt kommt die Wendung. Deshalb hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das kennen Sie auch noch. Und jetzt kommt's. Und dann kommt gewissermaßen, öffnet Paulus die Perspektive nach vorne in die Zukunft, was er erwartet. Und da sagt er das so. Ich fange nochmal mit diesem einen Zeile an, weil wir brauchen den Satz als Ganzen, finde ich. Darum hat Gott Jesus Christus erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der alle, über alle Namen ist. Das ist der hochheilige Gottesname, den Jesus Christus auch trägt. Damit unter Anrufung des Namens Jesu sich beugen sollen aller derer Knie. Und jetzt wird ein riesiger Raum eröffnet, der größt denkbare Raum. Aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Haben Sie es gemerkt? Paulus erwartet, dass das Bekenntnis, das heute laut wird hier, und ich spitze noch weiter zu, das laut wurde damals in Philippi, und Sie müssen sich die Gemeinde in Philippi viel kleiner vorstellen als die Kesselkirche. Das waren vielleicht 40 Menschlein, die da Christen waren. Und jetzt wirklich aufregend, schreibt oder bekennt diese Gemeinde in ihrem Gottesdienst, dass einmal alle Welt bekennen wird, Herr ist Jesus Christus. Also am jüngsten Tag, hatte ich gesagt, wird die Wahrheit dieses Bekenntnisses offenbar werden. Das ist ein Grund zur Freude, denn dieses Bekenntnis ist umstritten in der Zeit und wird in dieser Zeit umstritten bleiben. Das ist uns in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft so bewusst wie wohl noch nie seit der Zeitenwende. Und jetzt formuliere ich noch einen Satz, den ich auch spannend finde. Ich hoffe, Sie auch. Wir sagen ja, und ich tue es ja gerade auch, in unserem Leben eine Menge Sätze. Aber diese Sätze, die wir sprechen, haben ihren Ort hier in dieser Welt. Und sie vergehen irgendwann. Mit unserem Tod, damit, dass andere Menschen sich nicht mehr an uns erinnern. Ich zitiere immer noch mal Sätze von meiner Großmutter, aber ich schätze mal, ein bisschen weiter, in 100 Jahren zitiert niemand mehr Sätze von meiner Großmutter. Also diese Sätze werden einmal der Vergangenheit angehören. Aber ein Satz nicht. Jesus ist der Herr. Die Pointe hat hoffentlich gesessen. Wenn Sie nicht mehr mitnehmen aus meiner Predigt als diesen Gedanken, reicht es. Trotzdem bin ich noch nicht fertig. Denn am jüngsten Tag wird noch ein zweites geschehen. Es wird nicht nur die Wahrheit des Evangeliums offenbar werden, sondern mit ihr zugleich die Wahrheit unseres Lebens oder die Wahrheit über unser Leben. Es wird offenbar werden, einerseits, wer wir ohne Christus sind und wären. Und unendlich wichtiger noch, wer wir durch Christus und in Christus sind und bleiben. Anders formuliert, der jüngste Tag wird jener Tag sein, das finde ich auch aufregend, an dem wir zum allerersten Mal wirklich begreifen werden, was wir über uns sagen, wenn wir von uns sagen, dass wir Sünder sind. Was das ist, Sünde. Wissen wir das wirklich? Und es wird jener Tag sein, wo wir zum allerersten Mal begreifen werden, was es heißt, dass uns diese, unsere Schuld vergeben ist. Diese beiden Worte, Sünde und Vergebung, liebe Gemeinde, sind zu groß für uns. Und wenn wir noch so klug davon reden können, am jüngsten Tag aber werden wir unserer Schuld nicht mehr ausweichen können im Angesicht des heiligen Gottes, sondern ihr ins Auge sehen müssen und, ich denke, zutiefst erschrecken. Aber unser Erschrecken wird umgriffen sein von der Freude und dem Staunen darüber, dass Gott uns unsere Schuld durch Christus vergeben hat und uns nicht mehr anschaut, so wie wir sind, sondern so wie wir geworden sind durch Jesus Christus. Durch ihn hindurch schaut Gott auf uns und sieht uns deswegen mit anderen Augen an und sieht uns anders an, weil wir auch anders sind durch ihn. Aber jetzt sagen wir es, verstehen Sie? Und dann werden wir es erkennen. Das ist der große Unterschied. Jetzt bekennen wir unsere Schuld, jetzt bekennen wir die Vergebung. Dann werden wir begreifen, was das eigentlich heißt. Am jüngsten Tag, das ist das Dritte, es kommt noch was Viertes. Am jüngsten Tag, das ist das Dritte, das zu sagen ist, geht es aber nicht nur um jeden einzelnen Menschen für sich allein. Nicht nur um mich und um dich. Es geht vielmehr um die Welt und die Menschheit als Ganze. Mehr noch, es geht um Gott selbst und darum, dass er sich gegen die Mächte des Bösen und des Chaos die seine Schöpfung bedrohen. Und ich denke, wir wissen das vielleicht wie kaum eine Generation vor uns. Wir müssen ja nicht gleich sagen, dass wir die letzte Generation sind. Aber selbst in diesem Terminus, letzte Generation, kommt ja genau das zum Ausdruck. Man das Gefühl hat, wir gehen der Apokalypse sozusagen entgegen. Es geht darum, hatte ich gesagt, dass Gott selbst sich gegen die Mächte des Bösen und des Chaos, die seine Schöpfung bedrohen, endgültig durchsetzt. Und der Tod nicht das letzte Wort über die von Gott geschaffene Welt behält. Wie Gott es war, der am Anbeginn der Zeit das erste Wort gesprochen hat. Wir alle kennen dieses Wort. Es werde Licht. So wird es wiederum Gott sein, der am Ende der Zeit das letzte Wort sprechen wird. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Dieses letzte Wort wird das Wort des zum Gericht kommenden Christus sein. Das Wort dessen, der das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende ist. Das Wort dessen, der lebendig ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Viertens und letztens, die Band, die hat ein Stichwort gehört, deswegen ist die jetzt gerade, ist auch noch nicht ganz zu Ende. Viertens und letztens, gäbe es kein jüngstes Gericht. Und viele haben ja wirklich diesen Gedanken gestrichen, das ist Mittelalter. Gäbe es kein jüngstes Gericht, behielte nicht Gott das letzte Wort, dann wäre die Weltgeschichte das Weltgericht. Dann wäre die Weltgeschichte das Weltgericht. Das hat Friedrich Schiller mal so gesagt. Ein entsetzlicher Gedanke. Denn dann trügen die Täter den Sieg, den endgültigen Sieg über ihre Opfer davon. Unwiderruflich. Selbst wenn die Menschheitsverbrecher einmal vor ein weltliches Gericht und Tribunal gestellt würden, selbst dann, und wir alle wissen, wie schwer das ist, und wer wünschte sich das in diesen Tagen nicht, und ich glaube, Sie wissen alle, wen ich da gerade konkret vor Augen habe, selbst dann blieben deren Opfer tot, bliebe deren Leben unvollendet. Das finde ich das Schreckliche, wenn man diesen Horizont wegwischt. Der jüngste Tag aber wird jener Tag sein, an dem die Täter ihren Opfern in die Augen schauen müssen und diese von Gott ins Recht gesetzt und von ihm mit Leben in Fülle beschenkt werden. Der jüngste Tag, das wird also jener Tag sein, an dem Gott die Welt zurecht bringt. Ja, wenn Gott richtet, bringt er die Welt zurecht, ins Lot, macht er sie ganz, macht er sie heil. Er ist doch der Heiland. Das ist das richterliche Handeln. Ja, er schlägt nicht dazwischen, verstehen Sie, sondern er bringt zurecht. Finde ich einen wunderschönen Gedanken. Das geschieht am jüngsten Tag. Es wird jener Tag sein, an dem Gott die Wunden heilen wird, die wir erlitten und einander zugefügt haben. Es wird jener Tag sein, an dem Gott die Tränen aus unseren Angesichtern wischen wird. Jener Tag, der den Kriegen und dem unendlichen Leid ein Ende bereiten wird. Jener Tag, an dem Gott seine Schöpfung vollenden und verwandeln wird. In dieser neuen Welt wird es keine Nacht mehr geben, sondern Gott selbst wird das Licht, das ewige Licht sein. Paulus blickt diesem Tag nicht mit Furcht, Erschrecken und Verzagtheit entgegen, sondern mit großer Freude, mit Zuversicht und Gewissheit. Und zu eben solcher Freude ruft er seine Gemeinde und uns hier heute Morgen auf. Warum? Die einfache und doch unendlich tröstliche Antwort lautet, weil der Weltenrichter für uns kein Unbekannter ist. Der Weltenrichter trägt vielmehr das Antlitz dessen, der alles für uns getan hat, ja, der sich selbst für uns in den Tod gegeben hat. Unser Richter ist niemand anderer als unser Erlöser. Niemand anderer als der, der uns mit sich unlöslich verbunden hat. Und der, hier müsste uns der Atem stocken, allerdings vor Freude, und der ohne uns nicht Gott sein will. Unser Richter, das ist der, der in Christus sein unbedingtes Ja zu uns gesprochen hat und sein Nein über die Sünde unbegreiflicherweise auf sich selbst genommen hat. Weil das am Kreuz geschehen ist, einmal und ein für allemal, kann der Apostel im Blick auf den jüngsten Tag in Römer 8, einem meiner Lieblingstexte, und Sie kennen ihn alle, triumphierend bekennen: Ist Gott für uns, wer kann dann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat uns für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts und niemand. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese unbedingte Gewissheit des Apostels gründet darin, dass wir dem entgegengehen, der bereits zu uns gekommen ist und jeden Tag neu zu uns kommt. Jesus Christus, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist der, der da ist und der da war und der da kommt. Deshalb der Ruf des Apostels, der auch uns hier und heute gilt: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch: Freuet euch, der Herr ist nahe. Und jetzt kommt das lang erwartete Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.